Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Wir berichten heute über die Ursprünge der menschlichen Kunst, fragen, wie sich Naturschutz in Zukunft besser finanzieren ließe und lernen Aufeis kennen, eine spezielle Eisform, die sowohl Wasserspeicher als auch Verkehrshindernis sein kann. Zu all dem begrüßt sie Magdalena Schmude am Mikrofon. Hallo und willkommen. Kunst schaffen zu können, ist eines der wichtigsten Alleinstellungsmerkmale des Menschen. Schon früh haben unsere Vorfahren damit begonnen, Schmuck herzustellen oder Höhlenwände zu bemalen. Den geografischen Ursprung der Kunst haben viele Archäologen bisher in Europa vermutet, wo schon Neandertaler Höhlenwände verzierten. Noch älter sind aber Malereien in einer Höhle auf der indonesischen Insel Muna, die ein Forschungsteam heute im Fachjournal Nature beschreibt. Was auch bedeutet, dass der Anfang der menschlichen Kunst nicht in Europa, sondern in Asien liegen könnte. Michael Stang mit den Details.
Felsmalereien gelten als einer der frühesten Belege für menschliche Kreativität. Seit Jahrzehnten sind Höhlenmalereien aus Indonesien bekannt, etwa im Südwesten Sulawesis und Osten Borneos. Doch bisher erhielten sie kaum Aufmerksamkeit, im Gegensatz zu jenen in Europa. Das ändert sich nun, gibt sich Maxime Aubert überzeugt.
Wir wussten, dass es auch auf der Ostseite von Sulawesi Felszeichnungen gibt. Also sind wir hingefahren, um sie uns anzusehen. Und dann haben wir einige gefunden und manche konnten wir datieren. Die älteste befindet sich auf einer kleinen Insel namens Muna. Es sind Handabdrücke. Und der älteste ist mindestens 68.000 Jahre alt und damit die älteste Höhlenkunst der Welt, die je gefunden wurde.
Die Entdeckung übertrifft den bisherigen Rekordhalter in der Region um mindestens 15.000 Jahre, so der Archäologe von der Griffith-Universität im australischen Brisbane.
We think there's two instances there at least. Very, very hard to see.
Wir denken, dass sich dort mindestens zwei Handabdrücke befinden. Sie sind sehr schwer zu erkennen, da sie stark verblasst sind. Und darüber befinden sich neuere Malereien. Oben ist eine Art Huhn zu sehen. Aber man kann erkennen, dass sich darunter verblasste Handabdrücke befinden, die wiederum von Calciumcarbonat bedeckt sind.
We can see that underneath them there's really really faded hand stencils and there was some calcium carbonate on top of it.
Genau diese Ablagerungen konnte das Team datieren. Da das Calciumcarbonat wie eine Art Mini-Tropfstein erst auf der Höhlenmalerei gewachsen ist, also nachdem sie bereits an der Wand war, geben die Datierungen also nur das Mindestalter an. Die Bilder könnten demnach noch etwas älter sein. Und zu sehen sind nicht nur bloße Handabdrücke.
Die Künstler damals haben ihre Hände an die Wand gehalten und dann Farbe darüber geblasen. Es ist eine spezielle Art von Handabformung, die nur in Sulawesi vorkommt. Wir nennen sie spitze Finger, weil nicht einfach jemand einen Handabdruck hinterlassen, sondern die Fingerspitzen nachbearbeitet hat, um sie spitz wie Krallen oder Tierklauen aussehen zu lassen.
Die neuen Funde können verstehen helfen, wann und wie Australien erstmals von Homo sapiens besiedelt wurde. Die Kunst von Sulawesi stammt dem Forscher zufolge von Menschen, die eng mit den Vorfahren der australischen Ureinwohner verwandt sind. Das untermauert die These früher Seereisen durch die nördliche Route nach Australien. Das Team vermutet nun, dass entlang dieser Route noch ähnliche prähistorische Felskunst gefunden werden könnte. Doch ausgeschlossen werden kann nicht, dass es Menschen jenseits unserer Art Homo sapiens waren, die sich künstlerisch an den Höhlenwänden verewigt haben. Denn Knochenfunde von Homo sapiens aus dieser Zeit gibt es dort bisher nicht. Unstrittig für Maxime Aubert ist aber der Grund, weshalb es diese Kunst gerade dort gibt. Ganz unabhängig davon, wer die Künstlerin oder der Künstler war.
Ich denke, es hat wahrscheinlich etwas mit der Bevölkerungsdichte zu tun. Wenn viele Menschen an einem Ort zusammenleben, braucht man mehr Kommunikation. Man muss sich den anderen mitteilen. Dadurch entwickelt sich eine Art Kultur, zu der man sich zugehörig fühlt.
Und dank der neuen Funde ist klar, dass die Höhlenmalerei auf Sulawesi auf eine lange Tradition zurückblickt, die mindestens 68.000 Jahre zurückreicht.
Der Ursprung der menschlichen Kunst könnte in Asien liegen, ein Beitrag von Michael Stang. Seit 5 Jahren veröffentlicht das Umweltprogramm der Vereinten Nationen regelmäßig Berichte zur Finanzlage der Natur. Frei nach dem Motto Follow the Money wird darin aufgezeigt, wo und wie viel Geld auf der Welt entweder in Naturschutz oder in Naturzerstörung fließt und wie die Bilanz ausfällt. Heute ist der diesjährige Bericht vorgestellt worden. Meine Kollegin Monika Seinsche hat ihn sich angeschaut und ist jetzt zugeschaltet. Monika, was steht denn drin im State of Finance for Nature für 2026?
Da steht drin, dass zurzeit 30 Mal mehr Geld für Projekte oder Maßnahmen ausgegeben werden, die zur Naturzerstörung oder zum Klimawandel beitragen, als für Maßnahmen, die das Gegenteil bewirken, also die Natur schützen oder die Umwelt schützen.
Und das ist eine ganze Menge, ein ganz großer Unterschied. Welche Zahlungen zählen denn da überhaupt mit rein? Also was haben die Autoren miteinander verglichen?
Sie haben zum einen schädliche Investitionen von Unternehmen zum Beispiel in Bergbauprojekte etc. verglichen, schädliche Subventionen von staatlicher Seite, also zum Beispiel in den Luftverkehr wie unsere Kerosinsteuer. Und das haben sie verglichen mit naturbasierten Lösungen.
Und was sind naturbasierte Lösungen?
Ja, das sind Maßnahmen, über die wir auch in Forschung aktuell relativ oft berichten, mit denen man mithilfe der Natur versucht, der Natur wiederum zu helfen. Klingt erstmal kompliziert, sind aber eigentlich zum Beispiel Mangrovenwälder, die man an die Küsten pflanzt, um zum einen Küstenschutz zu haben, zum anderen hilft es enorm der Artenvielfalt, oder Moorrenaturierung gehören dazu, die jede Menge Kohlendioxid im Boden speichern können. Mehr Grünflächen in Städten gehören dazu, die zur Abkühlung beitragen. Und solche Maßnahmen sind damit gemeint.
Das heißt, naturbasierte Maßnahmen, die Geld kosten, werden da aufgezählt und was dafür ausgegeben wird. Bisher ist die Bilanz insgesamt aber ungünstig für die Natur. Was müsste passieren, damit sich das ändert? Macht der Bericht da auch Vorschläge?
Ja, das ist ein großer Teil dieses Berichtes. Sie sagen, man müsste einfach umschichten. Das klingt natürlich logisch. Man müsste also negative Investitionen nehmen und die in Projekte stecken, die den Klimawandel stoppen sollen oder die Naturzerstörung stoppen sollen. Und sie rechnen vor, dass das ganz, 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 ganz wenig eigentlich nur wäre, wenn man sich diesen enormen Unterschied von 30 zu 1 anschaut. Also 30 Dollar, die in Naturzerstörung fließen, 1 Dollar, der in Naturschutz fließt. Sie sagen, wenn man nur einen zweiten Dollar von diesen 30 Dollar wegnehmen würde und in das andere stecken würde, dann hätte man schon ganz, ganz viele Ziele erreicht.
Jetzt frage ich mal ganz naiv, warum sollten denn Unternehmen oder auch Regierungen das machen, wenn es bisher eigentlich gut läuft für sie?
Weil es sich rechnen wird. Also jetzt rechnet es sich in einigen Dingen schon und in Zukunft wird es immer mehr werden. Ich gebe mal ein Beispiel. New York zum Beispiel hat ganz, ganz viele versiegelte Flächen. Natürlich ist eine große Stadt. Da sind in der letzten Zeit ganz viele Flächen, Grünflächen geschaffen worden. Also so kleine grüne Gärtchen auf den Bürgersteigen. Das hat man gemacht, um mehr Regenwasser aufzufangen, natürlich aufzufangen, dass man dann nämlich eben nicht in die Kanalisation schicken muss. Und dadurch hat man insgesamt 1,5 Milliarden US-Dollar eingespart, was man nicht an Regenwasserleitungen brauchte. Mhm. Und der zweite Grund ist, die Finanzindustrie macht einfach Druck.
Mhm. Und die ist ein wichtiger Player. Warum interessiert sich die Finanzindustrie denn überhaupt für Umweltschutz?
Ganz einfach, weil der Finanzsektor keine Risiken mag. Und zunehmend realisieren die Finanzinvestoren und gerade auch die Zentralbanken, die Europäische Zentralbank spielt da eine große Rolle, dass Naturzerstörung ein systemisches Risiko ist. Und Risiken wollen natürlich Banker vermeiden, verhindern. Ich gebe mal ein Beispiel. In Slowenien zum Beispiel gibt es einen großen Autozulieferer. Der produziert einen Teil, was in fast allen Autos eingebaut werden muss. Und diese Fabrik ist durch ein Hochwasser 2023 quasi zerstört worden. Da konnten wochenlang keine Autos also diese Teile nicht mehr gebaut werden. Mhm. Das hat dazu geführt, dass 150.000 Autos nicht mehr produziert werden konnten und 500 Milliarden Euro Schaden aufgetreten sind.
Zwischen der Finanzierung von Naturschutz und Naturzerstörung gibt es ein starkes Ungleichgewicht, sagt der aktuelle State of Finance for Nature Report der UNEP. Informationen dazu von Monika Seinsche waren das. Vielen Dank. Eis gibt es in vielen Formen, als Schnee, Hagel, Gletschereis, Haareis oder Packeis. Eine bisher wenig bekannte Form ist Aufeis. Bis zu 6 Meter hohes Schichteis im Hochgebirge oder in den Polarregionen, das dort wichtig für die Wasserversorgung sein kann oder eine Gefahr für den Straßenverkehr darstellt. Aufeis ist auch ein Thema auf der Dreiländertagung zu Permafrost, die noch bis Samstag in Potsdam stattfindet. Volker Mrazek weiß mehr dazu.
Selten findet ein deutscher Fachbegriff Eingang in die Wissenschaftssprache Englisch. Bei Aufeis ist das so. Aus gutem Grund, sagt der kanadische Geowissenschaftler Peter Morse.
Wir haben einen Artikel dazu veröffentlicht. Es wurde immer von Icing gesprochen, so wie bei Flugzeugen, deren Flügel im Winter vereisen. Aber die korrekte Bezeichnung ist Aufeis.
Aufeis is the thing.
Doch was verbirgt sich dahinter? Aufeis trifft man im Hochgebirge und in den Polarregionen an. Es sei aber kein Schnee, der gefriert und zu Gletschereis wird, erklärt die Geografin Dagmar Brombeer-Steudel von der Universität Freiburg.
Aufeis sind Eisakkumulationen, die sich im Winter bilden, wenn man kontinuierliche Überflüsse von Wasser über eine gefrorene Oberfläche hat und dann baut sich das quasi von unten nach oben schichtweise auf. Und der Begriff bedeutet einfach nur Eis auf Eis.
Wie einen gefrorenen Baumkuchen könne man sich auf Eisschichten vorstellen, nur dass sie bis zu 6 Meter hoch aufragen und manchmal eine Fläche von 30 Quadratkilometern bedecken. So sei es in Hochgebirgstälern des Himalaya, wie die Freiburger Forscherin aus eigener Anschauung weiß. Das Erstaunliche, nach Isotopenanalysen handelt es sich um austretendes Quellwasser und das in der Kryosphäre, dort, wo Eis und Schnee regieren.
Deshalb ist es auch so spannend, dass sich das dort eben bildet und eigentlich Rückschlüsse darauf ziehen lässt, dass wir eben auch Grundwasserabfluss im Hochgebirge im Winter haben. Und das ist jetzt eben auch laufende Forschung, um da so ein bisschen mehr Licht ins Dunkel quasi reinzubringen. Was ich da am faszinierendsten dran finde, ist, dass es so großräumig vorkommt, aber es in der Kryosphärenforschung so ein bisschen hinten runterfällt.
Das ominöse Schichteis hat Dagmar Brombeer-Steudel neuerdings auch in den Anden entdeckt. Nicht vor Ort in Südamerika, sondern auf Satellitenbildern. Davon berichtete sie jetzt in Potsdam auf der Permafrost-Konferenz. In den Falschfarbenaufnahmen von Spektralkameras im All sei Aufeis gut zu erkennen, durch ein blau-grünes Schimmern.
Argentinien, Chile, die Ecke. Es ist noch nicht publiziert. Es ist auf jeden Fall viel weniger als im Himalaya. So viel kann ich schon verraten. Von der Höhenlage her ist das relativ ähnlich, so zwischen 4.000 und 5.400 Meter.
Aufeis hat zwei Gesichter. Im Himalaya nutzen es die Menschen schon lange für die Bewässerung von Feldern. Dort spricht man auch von künstlichen Gletschern. Im Frühling schmelzen sie, das Wasser fließt talwärts.
Das ist lokales Wissen, das über Jahrzehnte vermittelt worden ist. Also das kann man auf Satellitenbildern schon, mindestens in den 80ern schon finden, wahrscheinlich auch schon früher.
Aufeis stellt aber auch eine Gefahr dar, und zwar in der Polarregion, wo es ebenfalls auftritt und das sogar im Flachland und auf Autostraßen. Das ist der wesentliche Grund, warum sich Peter Morse damit beschäftigt. In Kanada gibt es große Highways, die nordwärts Richtung Arktis führen. Vor ihrem Bau habe niemand mit Problemen durch Aufeis im Winter gerechnet, sagt der Geograf. Doch jetzt trete es immer wieder auf.
Es können Straßenabschnitte von 30 bis 200 Metern Länge sein, an Brücken, die über Flüsse führen. Vorher gab es dort kein Aufeis, aber die Brücken erzeugen einen Schneeschatten. Und ohne eine isolierende Schneeschicht wird der Boden dort so kalt, dass Wasser gefrieren und Aufeis bilden kann. Blockiert es eine Straße, muss es aufwendig mit Bulldozern und anderem Gerät entfernt werden, was schwierig und sehr teuer ist.
Morse will jetzt herausfinden, wo das unerwünschte Schichteis in Kanada überall auftritt. Auch er schaut sich dafür Satellitenbilder an. Erste Auswertungen zeigten, dass Aufeis inzwischen häufiger auftrete und auch größere Flächen einnehme. Für den Geowissenschaftler erst recht ein Grund, um sich stärker mit dem Phänomen auseinanderzusetzen.
Aufeis, Wasserspeicher und Verkehrsproblem. Ein Beitrag von Volker Mrasek. Handy aus der Tasche, schnell ein Foto gemacht und schon sagt uns die Pflanzenbestimmungs-App, ob es sich bei dem kleinen Pflänzchen vor uns um eine Taubnessel, um Leinkraut oder kriechenden Hahnenfuß handelt. Die Apps sind aber nicht nur für Naturinteressierte praktisch, sondern können auch für die Wissenschaft nützlich sein. Zum Beispiel für ein Forschungsteam vom Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena, das die Daten genutzt hat, um von Pflanzen, die in vielen europäischen Städten wachsen, auf die Umweltbedingungen vor Ort zu schließen. Ich habe vor der Sendung mit Dr. Susanne Trauthahn gesprochen. Sie hat das Projekt geleitet. Und als erstes wollte ich wissen, was Stadtpflanzen alles über ihren Standort verraten können.
Also die Pflanzen, die zeigen ja indirekt an, ob sie quasi dort wachsen, wo die Standortbedingungen ihnen gefallen. Und damit kann man das indirekt verwenden, um die Standortbedingungen dann auch abzuleiten. Ein Beispiel wäre jetzt die Brennnessel, die wächst gerne auf stickstoffreichen Standorten. Das heißt, wenn die Brennnessel vorkommt, weiß man auch, es sind viele Nährstoffe im Boden, wächst zum Beispiel auch gerne mal hinter der Kneipe. Oder ein anderes Beispiel wäre die Sumpftorteblume. Wenn man die findet, weiß man auch, dass es ein feuchter Standort ist. Oder Salzschwaden, die zum Beispiel entlang von gesalzenen Straßen wachsen.
Die Pflanzen sind also sowas wie lebende Sensoren. Welche Informationen haben die Ihnen denn jetzt aus den Städten geliefert?
Also die Pflanzen haben uns angezeigt, dass in den Städten die bebauten Gebiete wärmer, trockener und dunkler sind und die Böden alkalischer, salzischer und nährstoffärmer im Vergleich zu Grünflächen. Alkalischer sind sie vor allen Dingen wegen den Baumaterialien, aber auch Abgasen von Autos. Nährstoffärmer, auch weil eben die so stark versiegelt sind und eben die Pflanzen gar nicht so richtig in die tiefen Schichten vordringen können, also in den Pflasterritzen zum Beispiel. Salziger, weil wir eben das ganze Salz anwenden für die Straßen im Winter. Und ja, stärker gestört, auch wegen Baumaßnahmen.
Das heißt, da wachsen dann auch unterschiedliche Pflanzen.
Genau, also unterschiedliche Pflanzengemeinschaften, die uns eben die Umweltbedingungen indirekt verraten.
Indirekt heißt, Sie haben Millionen von Daten aus Pflanzenbestimmungs-Apps systematisch ausgewertet. Wie sind Sie denn dabei vorgegangen?
Also wir haben zuerst mal die ganzen Quellen angezapft, wo wir Citizen Science Daten bekommen können. Das sind die verschiedenen Bestimmungs-Apps. Ganz vorne dran Flora Incognita, aber auch PlantNet zum Beispiel und auch solche Beobachtungsplattformen, wo Leute eben Pflanzenbeobachtungen hochladen können, wie zum Beispiel observation.org oder auch eine Naturalist. Und dann haben wir die Städte Europas in Gritzellen eingeteilt von 100 mal 100 Meter und eben geschaut in den Gritzellen, welche Pflanzen dort vorkommen.
Die untersuchten Städte lagen jetzt in ganz Europa, von Madrid bis Stockholm verteilt. Gab es da Gemeinsamkeiten?
Ja, das war sehr überraschend für uns. Also es sind wirklich eben diese ganz klaren Muster, dass die bebauten Flächen eben anders sind als die Grünflächen, wie zum Beispiel Parkanlagen oder Wälder. Und dann gab es noch weitere systematische Muster, und zwar die bebauten Flächen, die sind europaweit sehr ähnlich. Wir nennen das dann Homogenisierung, also die passen sich einander an in den Umweltbedingungen, wohingegen die grünen Flächen eben auch sehr unterschiedlich sein können. Und wir denken, dass die eben die natürliche Vielfalt der Lebensraumbedingungen, die eigentlich da wären, erhalten.
Das ist jetzt ein indirekter Ansatz, um über die Pflanzen, die an einem Standort wachsen, auf die Standortbedingungen zurückzuschließen. Das klingt ein bisschen kompliziert. Was sind denn die Vorteile?
Na, wir sagen, das ist wirklich ein neuer Sensing-Ansatz, also vergleichbar mit Remote-Sensing. Der Vorteil ist, dass wir ziemlich nah rankommen. Also die Fotos werden ja ganz nah am Boden genommen. Das heißt, wir können sehr, sehr detaillierte Bilder liefern, zum Beispiel von Temperatur, Feuchte, aber vor allen Dingen eben auch vom Boden. Und ein großer Vorteil ist, dass wir auch die Bodenbedingungen, sage ich mal, sensen können, was die traditionellen Methoden nicht können, weil eben in den Städten die Böden so stark verändert werden und wirklich eine Beobachtung nötig ist.
Sagt die Geoökologin Susanne Trautan vom Max-Planck-Institut für Biogeochemie. Und hier geht es jetzt weiter mit den Meldungen aus der Wissenschaft heute mit Lukas Kohlenbach.
Die Netzhaut von Vögeln kommt ohne Sauerstoff aus. Zumindest ihre inneren Schichten leiden unter permanentem Sauerstoffmangel. Denn anders als beispielsweise bei Menschen durchziehen keine Blutgefäße die Netzhaut von Vögeln. Bislang haben Forschende vermutet, dass dennoch Sauerstoff zu den Zellen gelangt. Er könnte von einer kammartigen, gut durchbluteten Struktur am Glaskörper dorthin diffundieren. Doch statt Sauerstoff bereitzustellen, dient diese nur von Vögeln bekannte Struktur offenbar eher als Stoffwechselportal. Das berichtet ein internationales Forschungsteam im Fachmagazin Nature. Es transportiert demnach große Mengen Glucose in die Netzhaut. So steht den Nervenzellen dort genügend direkte Energie zur Verfügung. Die Zellen sind also nicht auf Sauerstoff für ihren Energiestoffwechsel angewiesen.
Im mittleren Lebensalter scheinen Menschen mit ADHS häufiger an körperlichen Beschwerden zu leiden.
ADHS beginnt in der Kindheit und noch gibt es wenig Forschungsergebnisse dazu, wie sich die Krankheit auf die allgemeine Gesundheit im späteren Erwachsenenalter auswirkt. Britische Wissenschaftler haben daher Daten einer Langzeitstudie aus Großbritannien ausgewertet. Sie läuft schon seit den 1970er Jahren. Das hat ermöglicht, den körperlichen Gesundheitszustand der Studienteilnehmer mit Mitte 40 nun genauer zu untersuchen und dabei Menschen in den Blick zu nehmen, die in der Kindheit Anzeichen für ADHS hatten. Das Ergebnis der Analyse: Betroffene Studienteilnehmer litten mit Mitte 40 etwas häufiger unter mehreren körperlichen Krankheiten wie Diabetes, Migräne oder Rückenschmerzen als Studienteilnehmer ohne Hinweise auf ADHS.
Wie viel Mikroplastik bereits in der Atmosphäre ist, ist schwer zu sagen.
Eine neue Analyse von Forschenden der Uni Wien deutet darauf hin, dass bisherige Schätzungen um den Faktor 100 bis 10.000 zu hoch gelegen haben könnten. Allerdings schreiben die Forschenden auch, dass ihr Ergebnis mit vielen Unsicherheiten behaftet ist. Für ihre im Fachjournal Nature erschienene Arbeit haben die Wissenschaftler viele Einzelstudien über Messergebnisse weltweit aus dem vergangenen Jahrzehnt analysiert. Dabei fällt jedoch auf, dass sich die einzelnen Studien methodisch stark darin unterscheiden, wie Mikroplastikkonzentrationen gemessen worden sind. Daher fordern nur Wissenschaftler, die nicht an der Analyse beteiligt waren, dass man sich weltweit auf standardisierte Messprotokolle einigen sollte.
Paranthropus war weiter verbreitet als bislang angenommen.
Im Norden Äthiopiens haben Paläoanthropologen einen über 2,5 Millionen Jahre alten Kieferknochen entdeckt, der zur Gattung Paranthropus gehören soll. Bislang gab es nur Funde weiter südlich in Afrika, etwa in Kenia, Tansania oder Südafrika. Paranthropus ist eine Seitenlinie des menschlichen Stammbaums. Zeitweise lebten Individuen der Gattungen Homo und Paranthropus parallel in Afrika. Irgendwann starb diese Seitenlinie aus. Der neue Fund zählt zu den ältesten bislang bekannten Paranthropus-Fossilien. Das schreibt ein internationales Forschungsteam im Fachjournal Nature. Die Fundstätte liegt im Afar-Dreieck in einer Tiefebene im Norden Äthiopiens. Dort hat es schon einige urmenschliche Fossilienfunde gegeben, wie die Australopithecus-Frau Lucy.
In Chemie ist es die Regel, nach dem Studium noch eine Promotion anzuhängen.
4 von 5 Chemiestudierenden haben 2024 nach ihrem Masterabschluss noch eine Doktorarbeit geschrieben. Das hat das CHE Zentrum für Hochschulentwicklung berechnet. Grundlagen sind Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Das Studienfach Chemie hat damit die größte Promotionsquote. Nicht so üblich ist es hingegen, in Betriebswirtschaftslehre zu promovieren. In BWL macht nur jeder 20. Masterabsolvent auch einen Doktor.
Sternzeit, 22. Januar. Der extrasolare Planet mit den Mädchen aus dem Weltraum. Der interstellare Komet Atlas, ein Besuch aus den Weiten der Milchstraße, zieht gerade durch das Sonnensystem. In der Science-Fiction-Serie Die Mädchen aus dem Weltraum aus den 70er Jahren geht es um den interstellaren Besuch des bewohnten Planeten Medora. Den hat eine kosmische Katastrophe aus der Umlaufbahn gerissen. Seine Oberfläche vereiste, was die Bevölkerung aber in unterirdischen Städten überlebte. Schließlich erreichte die Medora, auf der die Frauen herrschen, unser Sonnensystem. 2 Männer nutzen die Chance zur Flucht auf die Erde, woraufhin die Medoranerinnen 2 Wissenschaftler entführen, um die 4 auszutauschen. Astronomisch ist vieles plausibel. Es gibt sicher bewohnte Planeten im All und unter Umständen gerät auch mal einer auf Abwege. Ohne wärmenden Stern vereist er komplett. Medora kommt vermeintlich von Proxima Centauri, das ist der nächste Nachbar unserer Sonne, nur 4 Lichtjahre entfernt. Etwas ärgerlich, weil völlig unnötig, ist der Schnitzer, dass dieser Stern in der Serie in einer anderen Galaxie liegen soll. Sehr schön sind die Blicke aus einer Art Periskop der Raumschiffe. Stets erscheinen Nebel und eine riesige Spiralgalaxie im Blickfeld. So etwas wäre erst bei intergalaktischen Reisen zu sehen. Im Rahmen der künstlerischen Freiheit ist das alles natürlich zulässig. Die äußerst liebevoll gemachte Serie war eine Art Trendsetter, was interstellaren Besuch angeht. Sollte wirklich mal ein bewohnter Planet vorbeikommen, so gehören hoffentlich auch bei ihm Christiane Krüger und Pierre Bries zur Besatzung.
Das war Forschung aktuell für heute. Wie immer können Sie die Sendung auch in der Deutschlandfunk-App nachhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Magdalena Schmude. Ich bedanke mich fürs Zuhören.
Sorgearbeit. Warum ist Pflege eigentlich weiblich? Das Thema in der Lebenszeit.
Diskutieren Sie mit. Sie können uns schon jetzt Ihre Meinung, Ihre Frage auf unserem Anrufbeantworter hinterlassen.
Unter 00800 4464 4464.
Oder schicken Sie eine E-Mail. lebenszeit@deutschlandfunk.de.
Lebenszeit. Morgen um 10.08 Uhr.